Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Staub, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier heute mit meinem Lieblingsbruder, hab nur einen. Und ich habe heute, oder wir haben heute, noch einen ganz besonderen Gast. Und zwar eine alte Bekannte, wirklich eine alte Bekannte, die heute hier auch bei uns ist. Und zwar haben wir heute die Sinja Kraus da. Deswegen sage ich erstmal Hallo Sinja Kraus.
Hi.
Ich hoffe, dir geht's gut soweit.
Danke.
Und jetzt begrüße ich auch nochmal meinen lieben Bruder.
Ja, hallo alle zusammen.
Ja, schön, dass wir mal wieder hier zusammenkommen. Es hat sich ja nämlich einiges getan bei dir, Sinja. Da kommen wir heute so ein bisschen drauf zu sprechen. Aber ich habe vorhin du hast es gerade gerepostet, in der Story von deiner Schwester gesehen. Du hast heute schon fleißig trainiert, oder?
Ja, ich hatte heute eine Leistungsdiagnostik.
Und ist deine Leistung besser oder schlechter geworden?
Ja, darüber wollen wir nicht reden.
Okay, das ist ein Betriebsgeheimnis. Du bist ja jetzt gerade so hier ein bisschen in Mainz, auch ein bisschen die Familie wieder besuchen. Kommst ja relativ selten nach Hause. Ja, ist es schön, mal wieder hier zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich, wenn ich immer meine Family wiedersehen kann, meine Schwestern, meine Eltern.
Ja.
Ist eigentlich ganz schön, mal wieder den normalen Alltag zu genießen, nicht immer on the road zu sein.
Okay, ja, schön zu hören.
Ja, also viele unserer Hörer fragen immer mal nach dem Update und wollen dann, dass du nochmal kommst. Jetzt ist es soweit. Das letzte Mal, dass du da warst, das war im Juli 2024. Da standst du außerhalb der Top 200. Ich glaube, da warst du 224 sowas und in dem Dreh. Warst verletzt am Handgelenk, da hast du davon berichtet. Jetzt bist du wieder hier mit neuem Ranking 107 der Welt und hast in dem Jahr schon 5 Titel gewonnen und deinen ersten WTA 125er Titel in Kolumbien letzte Woche. Wie fühlt es sich an, hier zu sein mit einem Titel, mit deinem ersten großen Titel in der Tasche?
Ja, ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Also hätte mir jemand am Anfang des Jahres gesagt, dass das Jahr so laufen wird, hätte ich es auf jeden Fall genommen. Aber es waren so viele Rückschläge auch dieses Jahr dabei und bin einfach froh, dass ich mich trotzdem stetig verbessert habe und dass am Ende jetzt so ein gutes Ranking dabei rausgekommen ist.
Wie war die Zeit für dich, wenn wir mal zurückgehen ins letzte Jahr, deine Verletzungsphase? Wie war die Zeit für dich mental? Weil du ja verletzungsbedingt einfach lange pausieren musstest. Hast du da einfach auch Zweifel gehabt, ob du nochmal zurückkommst, wie du zurückkommst, ob das alles hält mit dem Handgelenk? Weil wir haben ja auch, glaube ich, da letztes Jahr schon drüber geredet. Dominic Thiem ist ja auch ein ganz prominentes Beispiel, der eine Handgelenksverletzung hatte und einfach nicht wieder zurückgekommen ist. Ist sowas auch in deinem Kopf rumgeschwirrt?
Naja, also meine Verletzung war zum Glück nicht ganz so schlimm. Ich habe 3 Monate pausiert mit den Turnieren. Aber am Anfang war es natürlich schon schwer, zurückzukommen. Ich hatte die ersten Matches auf jeden Fall auch noch Schmerzen, habe aber nie irgendjemandem was gesagt, habe einfach gesagt, ja, passt schon, weil ich unbedingt spielen wollte. Ich war einfach geil drauf, Turniere zu spielen. Aber es hat ja dann sofort geklappt. Also ich habe ja dann, glaube ich, 2 Turniere in Folge dann, ich glaube, mit meinem 2. und 3. Turnier nach der Verletzung gewonnen. Also es war wirklich besser, als hätte es nicht laufen können. Aber natürlich war der Gedanke am Anfang schon da, oh je, wird das klappen, aber sobald man dann auf dem Platz steht, vergisst man auch alles.
Wir haben nämlich gestern, beziehungsweise in der letzten Folge, haben wir auch über Verletzungen bei Spielern gesprochen, über die Verletzung von Rune und haben uns versucht, in die Lage von den Spielern reinzuversetzen, wie das ist, wenn, es ist ja nicht wie bei einer Fußballmannschaft, dass man einfach verletzt ist, aber ist trotzdem mit seinem Team noch unterwegs oder in der Kabine und im Trainingsalltag dabei, sondern du bist ja für dich ganz alleine und bist komplett raus. Also ja. Du hast nichts mit der Tour zu tun. Du beobachtest alles von außen.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Ist das schwer? Denkst du da manchmal so, guckst du dir die Matches an und denkst so, boah, da könnte ich jetzt eigentlich auch stehen?
Ja, die Welt dreht sich ohne dich weiter so ein bisschen. Ich habe versucht, nicht ganz so viel Tennis zu schauen und mich ganz so viel zu beschäftigen, weil das macht dich einfach wahnsinnig, wenn du weißt, okay, die kämpfen da draußen alle um Punkte und Geld und du sitzt zu Hause und drehst Däumchen. Aber ich habe viel Kondi gemacht, um einfach ja bestmöglich wieder vorbereitet zu sein, wenn ich zurückkomme.
Das ist jetzt wahrscheinlich eine doofe Frage, weil du bist jetzt hier mit einem ganz neuen Ranking, aber hast du damals so gedacht, vielleicht auch, eigentlich ist die Zeit so gar nicht so schlecht. Ich bin mal hier zu Hause bei meiner Familie. Oder war es eher so, dass du das richtig vermisst hast so und gedacht hast, ich will so schnell wie möglich wieder auf dem Platz. Ich vermisse es richtig.
Ich habe es richtig vermisst. Okay, also ich habe es gar nicht ausgehalten zu Hause. Also ja. Auch wenn ich gerne daheim bin, ich wollte einfach wieder reisen, wieder auf Turnieren sein. Okay. Ich bin ein absoluter Wettkampftyp. Also mich kann man ja auch nicht auf den Trainingsplatz ewig schicken. Ich will immer spielen und ja, also ich habe es auf jeden Fall sehr vermisst, aber es war auch schön zu sehen, dass ich es vermisse. Also
ja, ist ja, glaube ich, auch eine gute Erkenntnis, ne?
Ja,
weil wenn man dann plötzlich merkt, ja, eigentlich ist es zu Hause geiler, so mein anderes Leben, vielleicht mache ich das so, vielleicht bleibt das dann auch im Kopf hängen und macht das dann und kehrt zum Tennis zurück und denkt sich so, Das andere Leben ist eigentlich auch ganz geil. Ja.
Nee, das war bei mir nicht so.
Das ist wichtig. Das ist auch schön zu hören.
Ist das vielleicht so dein größtes Learning gewesen aus der Zeit, dass du so Tennis so sehr vermisst hast, dass du gemerkt hast, ja, das ist, was ich unbedingt will, weil man das vielleicht so ein bisschen vergisst dann auch, wenn man so in dem Alltag so drin ist, in dem Touralltag?
Auf jeden Fall. Und man schätzt es dann auch viel mehr wert, wenn man dann wirklich wieder zurück auf der Tour ist. Dann weiß man, ah, okay, krass. Ja, ich könnte jetzt auch wieder daheim mit einer Verletzung sein. Ich bin jetzt hier, ich darf spielen und es ist schön, auf dem Platz wieder zu stehen. Also es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung.
Ist vielleicht so ein bisschen wie sitzen bleiben in der Schule.
Ja, weißt ich du? Bin ja in der
Schule. Ja, genau, muss ich immer dich denken, weil das ist ja auch so, eine Verletzung und sitzen bleiben, das ist so, ah, ja. Man will es nicht so richtig, genau. Also ist scheiße, aber viele lernen daraus und kommen dann einfach so besser oder strukturierter zurück in der Schule oder vielleicht beim Sport, die wissen dann vielleicht das mehr zu schätzen, arbeiten härter, vielleicht ist es bei dir auch so gewesen, dass du dann auch im Training eine andere Einstellung hattest oder bei den Matches?
Ja, ich denke schon, dass es auf jeden Fall, sich da auf jeden Fall auch was getan hat, aber sowieso, glaube ich, in den Laufe des letzten Jahres hat sich viel weiterentwickelt bei mir im Kopf und auch ja so generell lernt man immer wieder mehr dazu.
Das ist wichtig. Ja, ich erinnere mich, ich hatte mit 17 auch eine Schulteroperation, musste ein Jahr aussetzen und ich erinnere mich noch genau, dass es mir so schwer gefallen ist, die Mannschaftsspiele von meinen Kollegen zuzugucken, weil ich immer gedacht habe, so, oh, ich würde hier auch so gerne mitspielen, wieder dabei sein und wie auch immer. Ja, so ein bisschen kann ich es vielleicht auch verstehen, auch wenn ich nie Tennisprofi geworden bin.
Ja. Du hast gerade gesagt, du hast in der Phase dann sehr viel Kondi gemacht, aber du hast wahrscheinlich trotzdem viel mehr Zeit gehabt als vorher. Gab es noch irgendwas, was dir geholfen hat, die Zeit rumzukriegen oder hast du irgendein Hobby für dich entdeckt, irgendwie was dir geholfen hat, durch die Zeit zu kommen?
Nee, ich habe mich schon sehr viel mit Fitness beschäftigt. Ich habe ja dann trotzdem auch mit rechts gespielt, muss man dazu sagen. Also ich hatte ja die Handgelenksverletzung links und wir haben natürlich trotzdem ganz normal weiter trainiert. Klar, die ersten 1, 2, 3 Wochen nicht so intensiv, aber danach viel Slice gespielt, muss ich mal an dich denken, by the way.
Haben wir früher häufiger gemacht.
Ja, die Slice-Duelle. Ja. ja, und einfach viel, viel mit rechts gespielt. Das heißt, mir war nicht wirklich langweilig. Also so kann man es nicht sagen.
Okay. Ja. Jetzt kommst du ja aus der Südamerika-Tour. Ja, du hattest da 3, ich denke mal, wirklich sehr, sehr erfolgreiche Wochen mit dem Abschluss von dem Turnier. Was hat diese Zeit, diese Südamerika-Tour, was hat die jetzt für dich bedeutet? Beziehungsweise was hat sie auch so besonders gemacht?
Ja, es war weit weg von daheim. Ja. 3 Wochen, also 2 Wochen Brasilien, 1 Woche Kolumbien, war eine richtig gute Erfahrung. Wir hatten viele Night-Matches in Brasilien. Das ist auch mal was ganz Neues.
Ja.
Ganz schwierig, finde ich.
Okay.
Ja.
Was heißt Night-Matches? Also ja, wann ging das los?
Ja, so wenn es dunkel wurde, so zwischen, also ich war, also die haben auch zu normalen Uhrzeiten, sage ich jetzt mal, gespielt. Die haben nachmittags angefangen, aber ich habe häufig so um 18 Uhr oder 19 oder 20 Uhr angefangen und ewig gespielt. Und das Ganze hat sich einfach ewig gezogen, auch die Matches dort. Mhm. Und dann finde ich es einfach super schwierig, wenn du mit dem Match fertig wirst, du kommst nicht runter. Also ich habe teilweise 3 Nächte hintereinander nicht vor 1 Uhr schlafen können.
Ja, ja.
Einfach, weil man so noch voller Adrenalin ist.
Ja.
Es war auf jeden Fall auch eine Erfahrung wert. Und dann am nächsten Tag geht es aber gleich weiter.
Ja.
Du bist eigentlich total kaputt. Also wenn man das nicht gewöhnt ist, war das, also es ist ganz, ganz schwierig für mich gewesen.
Wie ist denn so das Klima jetzt zu der Zeit da? Ist es da unglaublich heiß und schwül und
Es war schon schwül, aber das, muss man sagen, war wiederum angenehm am Abend, war es nicht ganz so heiß.
Okay.
Es war sehr, sehr schwül, aber jetzt nicht so, dass die Sonne richtig gedrückt hat.
Ja. In Südamerika ist ja, also ich kenne es jetzt nur aus dem Fernsehen oder grundsätzlich aus dem Sport, ist ja eine absolute andere, vielleicht jetzt mit Anführungsstrichen gesagt, so eine fanatische Sportbegeisterung. Hast du das auch erlebt im Publikum, dass das da einfach eine andere Atmosphäre ist? War da viel los?
Also in Brasilien war schon viel los, da war eine richtig gute Stimmung auf jeden Fall. Kolumbien war ein bisschen weniger, aber die Menschen dort sind total sportbegeistert, also das merkt man wirklich und auch total lieb und die Turniere waren super gut organisiert. Man hat sich total wohl gefühlt, auch drumherum haben die wirklich versucht, dass es einem gut geht, auch wenn Brasilien, Kolumbien jetzt nicht als die ungefährlichsten Länder gelten.
Ja,
aber die haben das wirklich super gemacht und ich habe mich sehr, sehr willkommen dort gefühlt.
Ist das, was im Hinterkopf ist, jetzt so sage ich mal so die Sicherheitslage in anderen Ländern? Kriegst du da viel mit oder ist man so in so der Tennisbubble drin, man wird abgeholt, zum Hotel gebracht oder man hat da irgendwie so einen Shuttle-Service oder wie auch immer, was dich beeinflusst?
Also wir hatten das Glück, dass die Hotels immer relativ in der Nähe waren und wie gesagt, man wird abgeholt und so.
Ja.
Das ist also super einfach alles, aber die raten einem schon nicht rauszugehen. Also
okay,
sagen die schon, dass du da lieber eben nicht rausgehen sollst.
Spiel einfach nur Tennis.
Genau, ja. Und was ja auch in Südamerika immer ein hohes Risiko ist, ist mit dem Fleischessen. Du sollst dort kein Fleisch essen wegen Dopinggefahr.
Okay.
Das wusste ich gar nicht. Krass. Ja, ja, das steht auch überall. Das heißt, du ernährst dich eigentlich die ganze Zeit nur von trockener Pasta und Reis.
Also. Aber das heißt, wenn man jetzt auch so einen speziellen Ernährungsplan hat und vielleicht viel Fleisch isst normalerweise, um auch Proteine zu sich zu nehmen, ändert sich dann auch alles.
Ja, es ist dein eigenes Risiko halt. Ja. Also du kannst natürlich Fleisch essen, aber wenn du dann positiv getestet bist, das ist dein Problem. Dann hilft dir keiner mehr.
Okay, das ist scheiße. Ja. Das Finale in Kolumbien. Hast du Steaks 260 einfach mal komplett rasiert? Was lief in dieser Woche besonders gut? Und zweite Frage direkt hinterher. Was war das für ein Gefühl, als du das denn gewonnen hast und wusstest, ich habe diesen Titel?
Ja, man muss dazu sagen, ich habe ja an dem Tag, wo das Finale war, noch erst mein Halbfinale beenden müssen. Also ja, das wurde am Vortag abgebrochen nach Satzausgleich. Und das heißt, wir haben dann diesen finalen Satz an dem Samstag gespielt. Mhm. Und das war ein absolute Achterbahnfahrt, dieser Satz. Da habe ich ja 7-6 im dritten Satz gewonnen. Ja. Matchball abgewehrt. Ich glaube, meinen 7. Matchball erst verwertet. Perfekt. Also es war wirklich Wahnsinn. Und dann ist aber zum Glück danach so viel Anspannung von mir abgefallen, dass ich einfach ins Finale reingegangen bin, ohne viel nachzudenken. Ich hatte nicht viel Zeit. Wir hatten so 2 Stunden zur Erholung. Und das war auch, glaube ich, gut für mich, dass ich einfach keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, okay, was könnte jetzt passieren in dem Finale. Mhm. Sondern ich bin reingegangen, habe gespielt und habe unglaublich gespielt, ja, und hat alles gepasst. Also die ganze Woche über habe ich mich stetig gesteigert und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, als ich dann am Ende ja den letzten Punkt gemacht habe.
Ja, schön. Ja, du hast ja gerade am Anfang gesagt, dass du auch dieses Jahr schon so ein paar Rückschläge hattest. Aber trotz allem würde ich jetzt mal sagen, das Ranking spiegelt es ja auch wieder, dass du trotzdem eigentlich ein recht erfolgreiches Jahr gespielt hast. War jetzt trotzdem für dich jetzt, sage ich mal, vielleicht so die letzten 3 Wochen und auch abschließend mit dem Turnier so die besonderste Zeit in diesem Jahr, die vielleicht auch die emotionalste?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja Trainer gewechselt auch wieder, deswegen es war jetzt so die erste gemeinsame Turnierreise, sage ich jetzt mal, am Stück, die wir gemacht haben. Deswegen war natürlich auch ein gewisses Risiko da, dass vielleicht ein paar Sachen auch nicht passen könnten. Mhm. Aber wir haben auch uns hin und wieder mal ein bisschen in die Haare gekriegt, was aber auch normal ist.
Mit Sicherheit, ja.
Aber es hat wirklich super funktioniert und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er eben diese Reise mit mir gemacht hat und dass wir das gemeinsam erleben konnten. Und es war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, dahin zu fliegen.
Perfekt.
Und ja, dort zu spielen.
Ist es jetzt was, so gerade das Turnier, das du gewonnen hast, WTA-Titel, dass du merkst, ich bin auf einem anderen Level angekommen, beziehungsweise ich kann auf einem anderen Level jetzt mithalten, dass du merkst, den Sprung habe ich gemacht, ich kann das?
Ich glaube, viel spielt sich im Kopf ab. Also es war schon, dass ich Mitte des Jahres habe ich ja, also ich habe ja 4 ITF-Titel geholt dieses Jahr. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich mich eben auch auf der WTA-Tour etabliere. Mhm. Aber irgendwie war da so ein Schalter im Kopf, der umgelegt werden musste. Ja. Irgendwie, ich bin jedes Mal zum WTA-Turnier gegangen, habe gedacht, ach krass, das ist was ganz anderes.
Obwohl vielleicht die gleichen Spieler, die
genau
auch am WTA-Turnier spielen.
Genau, okay, absolut. Mhm. Ja, und für mich ja war das ganz, ganz wichtig, dass ich eben jetzt 3 am Stück spielen konnte und wirklich auch konstant gute Leistungen bringen konnte. Und ich glaube, ich habe jetzt den Schalter umgelegt. Das werden wir dann sehen im nächsten Jahr.
Hast du.
Ja. Nächsten Jahr, aber trotzdem, ja, es sind Kleinigkeiten, die dann am Ende entscheiden eigentlich. Das ist eigentlich Wahnsinn.
Ja, klar, hätte jetzt auch sagen können, das hätte ich jetzt im Halbfinale verloren, hätte ich den Titel nicht gehabt. Ich habe Matchball abgewehrt, wie du gesagt hast. Es ist dann immer beim Tennis dann doch alles auf Messerschneide und manchmal entscheiden es halt nur ein paar Momente, wo man so auch zurückblickt und vielleicht denkt, boah, hätte ich da den Punkt nicht gemacht, dann sähe es schlecht aus. Ja.
Absolut, das liegt alles so nah beieinander. Genau. Man gewinnt ein Turnier und die nächste Woche verliert man in der ersten Runde. Mhm. Denkt man sich, oh, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Aber man darf ja nicht vergessen, letzte Woche hat man trotzdem ein Turnier gewonnen. Also es geht alles immer so schnell.
Mhm. Ist dein Postfach übergequillt mit Nachrichten nach dem Sieg?
Es kamen schon einige Nachrichten rein, ja.
Schön. Ja, hast du auch verdient. Ja.
Warst du alleine unterwegs mit dem Trainer oder wart ihr in so einer kleinen Gruppe unterwegs oder habt ihr da viele Spieler getroffen, die vielleicht auch von Turnier zu Turnier mitgereist sind?
Also wir waren zu zweit unterwegs, aber die ganze Reise haben eigentlich, also die drei Turniere waren fast immer die gleichen Leute, muss man sagen. Okay. Also es war dann so eine Turnierreise, die dann halt jeder gemacht hat. Es haben sich dann ein paar Leute, sind dann nach Mexiko geflogen, statt das zweite Brasilien-Turnier, glaube ich. Aber im Grunde waren es immer wieder die gleichen Leute. Ich habe auch beim letzten Turnier gegen meine Finalgegnerin, mit der habe ich, glaube ich, davor 10-mal trainiert in den letzten 3 Wochen. Also mit der habe ich mich so häufig eingespielt und so häufig trainiert. Mhm. Man kennt sich dann irgendwann.
Ja. Hattest du da schon so ein bisschen im Training so ausgeguckt, was vielleicht ihre Schwächen sind? Und hast es dann im Finale so...
Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, das wussten wir schon.
Okay, geil.
Sehr gut. Das ist so wie in der Jugend. Man spielt den ersten Ballwechsel beim Einspielen und denkt sich so, gegen den kann ich nicht verlieren. Ja. Unmöglich.
Ja. Ja, du hast gerade schon angesprochen. Also du hast im Sommer deinen Trainer gewechselt. Was war der Grund? Wie kam es dazu?
Ja, mit meinem alten Trainer war es dann irgendwann sehr schwierig, weil er einfach nicht so viel reisen konnte. Mhm. Und er hat mir dann mehr oder weniger auch den Push gegeben, gesagt, hier, wir können dir leider nicht das bieten, was du brauchst.
Ja.
Du brauchst einfach jemanden, der mit dir viel reist. Und ich habe mich auch nicht wohlgefühlt. Ich war viel alleine unterwegs dieses Jahr, muss man dazu sagen. Ich würde sagen, nicht ganz die Hälfte, aber einige Turniere habe ich wirklich alleine gemacht. Und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Also alleine auf der Tour unterwegs zu sein, ist definitiv nichts für mich.
Also alleine heißt ganz alleine, ja, ohne andere Spieler?
Ohne Trainer, ohne Mama, ohne Schwester, einfach alleine hinreisen, alles selbst organisieren, alleine auf dem Platz stehen und da schleichen sich halt auch super viele Fehler ein und das war auf jeden Fall nichts für mich. Und deswegen hat er auch gesagt, man merkt, du fühlst dich nicht wohl und du musst dir jetzt was anderes überlegen.
Mhm. Ja.
Und dann hatte ich im Juli 3 Wochen, wo ich dann eben meinen neuen Trainer ausprobiert habe. Wir hatten eine Turnierwoche, eine Trainingswoche und dann noch eine Turnierwoche. Und es hat direkt gepasst. Wir haben gesagt, ja, wir wollen es gerne probieren. Nur war es dann natürlich nicht so einfach, weil er hatte ja natürlich noch einen anderen Job, musste dort erstmal kündigen. Das heißt, dann war ich eigentlich mehr oder weniger so fast...
Auch im Tennisbereich einen Job gehabt?
Genau, ja. Okay. Der war Trainer in Dänemark.
Ja.
Hat dort gearbeitet und ich war dann mehr oder weniger so, ja, fast 2 Monate auf mich alleine gestellt.
Ja.
Hatte keine wirkliche Trainingsbase und habe dann mal hier trainiert, mal dort trainiert. Ich hatte dann zwar sehr, sehr gute Unterstützung zum Glück, aber es war keine einfache Zeit, weil ich nicht wirklich wusste, wohin mit mir.
Mhm.
Aber ich habe trotzdem 2 Titel geholt in der Zeit. Also war vielleicht doch nicht so schlecht.
Wie muss man sich das vorstellen? Also wie kommt man dann auf so einen neuen Trainer? Wie war es bei dir? Also ist man auf Turnieren, lernt einen kennen und weiß so, ah, das könnte vielleicht ganz gut passen oder kommt das über Kontakte oder gibt es eine Börse? Ich weiß es nicht. Wie kommt man an einen Trainer ran?
Also bei mir war es einfach über Kontakte, dass er mir empfohlen wurde. Aber es war auch, es ist halt super viel Glückssache auch, ne? Also ob das dann passt oder nicht passt. Aber es ist schwer auf jeden Fall, einen neuen Trainer zu finden. Da muss man schon sehr viel mit anderen Leuten reden und hoffen, dass irgendjemanden empfehlen kann.
Und wie ist es dann in so einer Trainingswoche? Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr trainiert zusammen. Musst du ihn überzeugen, dass er mit dir arbeitet? Oder muss er dich überzeugen, dass er dir vielleicht zeigen kann, was er mit dir vorhat, was er verbessern will, dass du weiterkommst?
Ich glaube, beides ein bisschen. Man muss ja miteinander auskommen. Aber es hat eigentlich direkt schon in der ersten Turnierwoche gut gepasst, muss man ehrlich sagen. Also die Trainingswoche war super.
War das Hamburg?
Ja, genau. Ja, ja. Das war in Hamburg. Da haben wir Doppel-Halbfinale gespielt. Eins habe ich, glaube ich, 2. Runde verloren. Und danach, die Trainingswoche, hat er schon mir sehr viele Aufgaben gestellt. Und man muss sagen, eigentlich war ich am Anfang nicht so der Fan von direkt was umstellen. Ich habe ihm das Leben nicht so einfach gemacht, aber ich habe mich drauf eingelassen. Und er hat sein Bestmögliches auch versucht. Und dann hat es echt ganz gut geklappt. Also ich war dann überzeugt und er auch anscheinend.
Okay, also du glaubst dann auch, dass einfach so, oder wahrscheinlich so kleine Erfolge helfen natürlich auch, dass man dann vielleicht eher dran glaubt, ne? Wenn man jetzt dann vielleicht direkt erst so rausgeflogen wäre im Turnier, hätte man gedacht so, vielleicht nicht so das Richtige.
Ja.
Hilft wahrscheinlich dann auch, wenn man direkt mit einem Erfolg startet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, nach der Trainingswoche sind wir dann zum ITF zusammengefahren und da haben wir beide schon auch gesagt, okay, wir haben jetzt echt einige Sachen, also nicht komplett umgestellt, aber schon ein paar Sachen gearbeitet, die mich auch bisschen verwirrt haben dann. Es ist ja dann schon was Neues dann auf einmal. Aber ich habe direkt Halbfinale auch gespielt bei dem ITF. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Und das war natürlich dann auch was, wo ich mir gezeigt hat, okay, ich kann wirklich in einer Woche Kleinigkeiten direkt gut umsetzen. Was passiert, wenn wir wirklich einen größeren Block haben an Training? Wie gut könnte ich danach dann spielen?
Wenn du von Kleinigkeiten sprichst, sind das dann eher so technische Dinge oder ist es dann so Strategie, Taktik?
Bei mir war es viel Technik, Beinarbeit tatsächlich.
Okay, also Beinarbeit, Technik.
Ja. Genau, ja. Mhm.
Jetzt hast du ja gerade vorhin noch gesagt, du hast ein bisschen geschwommen, du wusstest nicht, wo du trainieren sollst, hast mal hier und da. Wo ist denn jetzt eure Base? Wenn ich jetzt sage, wo kann ich die Sinja treffen? Habt ihr einen Standort, wo ihr trainiert? Einen festen, wenn ihr mal hier seid irgendwo?
Ich würde jetzt sagen, nicht wirklich einen festen Standort, aber jetzt die nächsten Wochen, die Preseason werden wir auf jeden Fall in Mainz machen.
Okay.
Aber wir werden auch schauen, dass wir hier und da mal mit anderen Spielern woanders trainieren können. Vielleicht mal in Dänemark, vielleicht mal, keine Ahnung, irgendwo anders in Deutschland, sich mit anderen Spielern zusammenzutun. Wir sind beide super flexibel, was halt richtig gut ist. Wir können eigentlich trainieren, wo wir wollen, mehr oder weniger, wo wir halt Platz finden, wo wir Lust drauf haben.
Perfekt. Ja. Und habt ihr auch schon so einen großen Plan besprochen, ohne dass du jetzt verrätst, damit die an deine Gegnerin das nicht wissen, woran ihr arbeiten wollt in der Offseason?
Ja, also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass mein Aufschlag auf jeden Fall Verbesserungspotenzial hat.
Okay.
Das Thema werden wir auf jeden Fall angehen und dann einfach drumherum schauen, was wir alles noch besser machen können, sei es im Fitnessbereich oder auf dem Platz, Spielstrategie, da gibt es bestimmt einiges.
Mhm.
Und hat sich vielleicht auch so im Ablauf auf dem Turnier was verändert, was so Matchvorbereitung angeht? Oder hast du da so dein Ding, was du machst, was du brauchst und er passt dich dem an? Oder kann er dir da auch Input geben, ein bisschen Veränderungen reingeben, wie man vielleicht so ein, wie du gesagt hast, in Brasilien waren die Zeiten super spät, wenn ihr gespielt habt. Das heißt, da verändert sich ja auch diese ganze Matchvorbereitung an dem Tag.
Ja, also grundsätzlich habe ich schon meinen eigenen Plan, aber da kann man immer ein bisschen was dran rumfallen, damit es auch nicht langweilig wird und haben da schon auch ein paar neue Routinen dazu reingebracht. Aber das ändert sich sowieso mit der Zeit immer wieder von Turnier zu Turnier. Aber muss man auch immer flexibel bleiben.
Ja. Jetzt mal ein ganz anderes Thema vielleicht, weil wir so gerade auch so nicht nur von Technik oder Strategie gesprochen haben. Also wir kennen dich ja jetzt schon wirklich lange im Training und du wirkst von Jahr zu Jahr, ich nehme mal das Wort vielleicht gefestigter im Kopf. Ist es was bei dir einfach mal so Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, so ey, jetzt, Anführungsstrichen, reiß dich mal zusammen und du kriegst es schon hin? Oder ist es so durch die Erfahrung, die man von Jahr zu Jahr sammelt, gekommen, dass man da einfach so vielleicht gefestigter, stabiler ist?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall die Erfahrung. Also ich kann nicht auslernen, glaube ich. Also ich bin immer noch, glaube ich, im Lernmodus drin, wo ich einiges an Erfahrung auch noch sammeln muss. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich mich nächstes Jahr auch wirklich auf der WTA-Tour etablieren kann, dass ich da auch nochmal gegen wirklich größere Spielerinnen spielen kann, dass ich da auch nochmal einiges mitnehmen kann. Also es ist, glaube ich, kein Schalter, der sich auf einmal umgelegt hat, sondern es ist wirklich einfach die konstante, harte Arbeit, die ich reinlege.
Mhm. Du sprichst von, du hoffst, dich zu etablieren. Ist für dich jetzt auch so ein gewisser Druck? Die Top 100 ist zum Greifen nah. Also verspürst du einen Druck oder setzt du dich unter Druck sozusagen? Ja, passe ich da rein? Schaffe ich das? Oder spielt das für dich überhaupt keine Rolle?
Ein gewisser Druck ist, glaube ich, immer da bei uns allen Spielerinnen. Aber mein Trainer sagt immer so schön, es wird kommen. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis es jetzt wirklich kommt, solange ich genauso hart weiterarbeite und genauso mein Ding weitermache. Deswegen soll ich auch gar nicht so viel drauf schauen. Okay, ich bin jetzt 7 Plätze von den Top 100 entfernt.
Sowas Ähnliches hatte auch der Trainer von, der Ex-Trainer von Roger Federer, Ivan Ljubicic, gesagt, mal so im Interview, der sagte so, also in einem anderen Zusammenhang, von wegen auch Spieler könnten sich mal eine lange Auszeit nehmen und trainieren, weil wenn sie das Level haben, werden sie genau da landen, wo sie hingehören.
Aber das ist immer leichter gesagt als getan. Ich meine, ich schaue jetzt auf die Rangliste und denke mir, oh, 7 Plätze sind es nur noch, dann habe ich diese magische Grenze geschafft.
Genau, das ist natürlich, kann man natürlich verstehen, dass das auch im Kopf natürlich mitspielt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist nicht mehr weit und ich glaube, an der Strategie, die du hast, auf jeden Fall festhalten. Rückschläge. Ja, ich meine, ich bin jetzt, mir selber kann ich sagen, ich bin ziemlich ungeduldig. wenn du Rückschläge hast, wie beispielsweise jetzt mal vor einem Jahr diese Verletzung, wo du auch nicht so ganz weißt, 3 Monate oder dieses Jahr, trotz, ist ja mal spannend zu hören, du sagst von dir selber, es war eigentlich auf dem Papier ein erfolgreiches Jahr offensichtlich, aber du hattest auch mit Rückschlägen zu kämpfen. Wie wichtig ist da so die Geduld zu bewahren und wie schaffst du das?
Ich glaube, das Umfeld spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Also bei mir ist es vor allem meine Schwester, die mich da immer wieder auffängt, aber auch meine Familie, meine Freunde, die dann versuchen, mich immer wieder zu beruhigen und zu sagen, hey, du hast so viel dafür getan und du wirst es schaffen, egal was jetzt heute vielleicht passiert. Es ist nur ein Match. Wir spielen so viele Matches im Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viele ich gespielt habe. Ich glaube, 70 Matches oder so, boah, bestimmt viele. Mehr.
Ja.
Aber in dem Moment, wenn man ein Match verliert, ist es natürlich immer der Weltuntergang.
Ja, die erste halbe Stunde nicht ansprechen.
Genau, genau ja. So ist es. Aber ja, man muss im Endeffekt immer das große ganze Bild sehen, aber es ist auch das ist immer leichter gesagt als getan. Ja,
das glaube ich. Und für die Leute, die das zu Hause nicht einschätzen können, also 70 offizielle Matches im Jahr, das ist einfach unfassbar viel, weil da gehört ja nicht nur, man durchrechnet alle 5 Tage ein Match, aber gehört ja auch Vorbereitung dazu, Aufwärmen, danach irgendwie Nachbereitung vom Match und Training während der Woche. Es ist einfach ein Wahnsinnspensum, was man da fährt, um 70 Matches im Jahr überhaupt spielen zu können.
Also auf jeden Fall.
Die meisten schaffen das körperlich wahrscheinlich gar nicht. Man redet ja irgendwie beim Training immer nur von, ich habe ja auch so nachgefragt jetzt mal so ganz provokativ vorhin, Technik, Taktik oder Strategie. Wie sehr spielt aber auch für dich das mentale Training eine Rolle und nutzt du das auch?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, mental kann man auch nicht auslernen, aber ich glaube, da muss jeder für sich selber entscheiden oder auch den richtigen Weg finden, wie man mit dem ganzen Druck und mit dem ganzen Tennisleben oder Profi-Dasein umgeht. Ich habe da auf jeden Fall, muss mir da auf jeden Fall auch noch die richtige Hilfe suchen, einfach weil es, glaube ich, schwer ist, alleine damit umzugehen. Aber wie gesagt, da muss jeder für sich selber rausfinden, wie das geht. Es gibt bessere Tage und schlechtere Tage, glaube ich.
Ja.
Aber es ist ja auch ganz normal. Natürlich nach so einem Sieg letzte Woche denke ich mir, ach, geil, ich brauche keine Hilfe. Ich bin so gut. Ich marschiere
jetzt alleine durch.
Genau, genau. Aber die Woche davor, ja, wo ich im Halbfinale verloren habe, habe ich gedacht, ach, ich muss mit irgendjemandem drüber reden. Also ja, es ist.
Ich glaube, man muss ja auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Werkzeug haben, um das auch zu bewältigen. Weil einfach nur, ist ja immer so leicht gesagt, so, ja, sei mal positiv.
Ja, ja, genau.
Ja, danke. Wie soll ich es machen? Ja, irgendwie muss man ja auch eine Strategie haben. Beispielsweise Djokovic hatte das mal gesagt. Also wenn er auf dem Platz gestresst ist oder sonstiges oder unter Druck steht gerade oder wo es so kurz davor ist, die Fassung zu verlieren, dann hat er irgendwelche Atemtechniken, die genau ihm helfen. Das sind ja solche Hilfsmittel. Das meine ich so. Aber klar, da muss man natürlich irgendwie auch erstmal sich daran tasten. Und das ist auch Training, das man wahrscheinlich genauso üben muss wie ein Aufschlag.
Genau. Und das ist ja auch so spannend dran, dass jeder wirklich anders,
ja,
tickt und jeder damit anders umgeht und für jeden eine andere Strategie am besten ist. Mhm. Also da muss ja auch jeder für sich selber rausfinden,
ja,
was möchte ich jetzt.
Nimm uns doch mal mit, was bei einem Profi im Kopf vorgeht. Also ich meine, wir alle kennen das auch von unseren Spielen. Wir spielen hier aber auf unserer Heimanlage im TSC und spielen jedes Spiel und haben auch unsere verrückten Gedanken im Kopf und oft, glaube ich, schreien wir die auch raus, dass jeder mitbekommt, was wir denken. Aber
das ist
ich
wichtig,
glaube,
das müssen alle wissen.
Aber für uns ist es nicht so dramatisch, wenn wir verlieren, weil dann packe ich meine Tasche, fahre heim und bin bei mir zu Hause.
Mhm.
Bei den Profis, bei dir ist es so, du bist jetzt in Brasilien und bist auf dem Platz und es läuft vielleicht nicht so gut, hast vielleicht einen Tag, an dem du dich auch nicht so gut fühlst, kennt auch jeder. Hast du da auch solche Gedanken im Kopf, dass du dir denkst, so eine Scheiße, jetzt bin ich hier hingeflogen und jetzt hast du im Kopf schon, okay, läuft nicht, Scheiße, und hast dann, denkst, bist gar nicht mehr im Match, sondern denkst, Rückflug, wie mache ich das jetzt? Fliege ich direkt weiter? Bin ich hier? Hat man sowas im Kopf oder bist du wirklich so fokussiert im Match, dass du das einfach alles ausblenden kannst?
Hin und wieder kommen schon solche Gedanken auf jeden Fall rein, aber auch das muss man lernen, wegzuschieben oder beiseite zu schieben und so fokussiert zu bleiben. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man auch hin und wieder solche Gedanken hat und sich über andere Dinge Gedanken macht. Aber man sollte natürlich schon schauen, dass man auf dem Platz bleibt.
Aber man hat hin und wieder solche Gedanken. Ich glaube, damit beruhigst du ganz viele Zuhörer hier.
Also ich auf jeden Fall. Okay. Ich kann jetzt nur für mich selber sprechen.
Okay. Ich weiß nicht, ob wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Coaching ist ja mittlerweile erlaubt.
Mhm.
Magst du es? Hilft dir das? Habt ihr vielleicht doch irgendwelche, eine besondere Sprache schon entwickelt, du und dein Coach, dass es halt einfach schnelle Anweisungen oder vorher abspricht, was er vielleicht dir hin und wieder reinwirft, dass du genau weißt, was jetzt gerade passiert und was er dir sagen möchte?
Ich bin jetzt nicht ein Riesenfan von dem Coaching, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es gut, solange es halt auch nicht zu viel ist. Aber ich verstehe auch manchmal immer noch diese Coaching-Regeln nicht, wann man jetzt da coachen darf und wann nicht. Mhm. Bei welchem Seitenwechsel und Satzpause und Medical Timeout, keine Ahnung, das ist mir alles zu kompliziert. Ich versuche einfach mein Ding zu machen und den Plan, den wir davor entwickeln, durchzuziehen. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann sagt er es mir natürlich oder dann kann ich auch zu ihm gehen und mir den Input holen. Aber ich versuche gar nicht so viel von außen ja, mitzubekommen, weil es ja dann trotzdem auch ein bisschen deinen Flow stört. Vor allem, wenn es gut läuft, braucht man ja sowieso keinen Input. Ja. Wenn es schlecht läuft, dann geht man natürlich öfter zur Box und will irgendwas hören. Ja. Aber ich glaube, es ist auch ganz, ganz schwierig für den Trainer, ja, zu merken, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, was zu sagen und wann nicht.
Mhm. Ja, vor allem der Klassiker, dann sagt man was, und dann geht alles schief und dann hast du auch noch das Falsche gesagt.
Weißt genau.
Du, ungefähr, ja, dann bist ja. du noch dran schuld, weil du das Auflagenspiel verloren hast. Weil, ja.
Und nimmst du es wahr, wenn deine Gegnerin gecoacht wird aus ihrer Box?
Ja, und das Spannende eigentlich daran ist, dass ich mir immer denke, ach, die braucht jetzt die Hilfe.
Ah, du denkst so, das ist gut, ja.
Genau, ich denke immer so, ach, ich habe die so unter Kontrolle, so, die muss jetzt gecoacht werden, so.
Ja.
Die ist schon so verzweifelt.
Siehst du, weil ich habe das ganz oft, das Medienspiel, wenn, da darf man ja auch coachen, wenn es bei mir läuft und dann kommt plötzlich einer in die Bank und sagt dem was, dann denke ich mir so, fuck, nicht, dass er jetzt einen Geheimtipp hat so und jetzt auf einmal läuft es bei dem. So, Digga, sag dem jetzt nichts, ey, scheiße. Also, aber so sollte man vielleicht denken, das ist vielleicht besser, ja. Ja, also du hast gerade von der magischen Grenze gesprochen, die 100. Erklär doch mal ganz kurz, warum ist es die magische Grenze? Für dich oder generell im Tennis?
Ich glaube, also abgesehen mal davon, dass es ganz schön ist, einfach nur zwei Zahlen zu haben statt drei Zahlen, ist es natürlich, wenn du Top 100 stehst, kommst du bei den Grand Slam ins Hauptfeld.
Okay, das ist also ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, und da ist es bei den Frauen wirklich so ungefähr wirklich Top 100. Ich glaube, Australian Open hatte ich jetzt mal nachgeschaut, was dieses Jahr der Cut war bei den bei Main Draw und da war 101 der Cut. Okay.
Das heißt, der Rest muss alles Quali spielen.
Genau.
Und da sind ja bei einem Grand Slam, für die, die es nicht wissen, drei Runden, die du gewinnen musst.
Genau.
Ist jetzt auch nicht so wenig.
Nee, und ja. die Grand Slam Qualis sind brutal. Ja. Also die sind wirklich.
Da geht es um Leben und Tod, ne?
Genau. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, da durchzukommen. Das hilft dann natürlich schon, wenn man dann direkt im Main Draw ist. Klar kann man auch erste Runde gegen Arina Sabalenka spielen, aber ja. Night Session, auch cool.
Ja.
Center Court.
Genau. Ja. Aber es ist natürlich ein riesen finanzieller Vorteil, wenn man direkt im Hauptfeld steht und da kann man das Jahr schon auch ein bisschen anders planen, wenn man weiß, okay, ich habe da jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung.
Ja. Und es ist natürlich auch punktetechnisch, wenn man einfach mal einen Grand Slam mal eine Runde gewinnt, wenn man vielleicht auch, sage ich mal, ein glückliches Los hat, Winter vielleicht mal ein, zwei Runden, das macht natürlich auch super viel aus.
Ja,
und, muss ich nicht vorher drei Runden durch die Quali noch.
Genau, gewesen. Und die Punkte in der Quali sind echt wenig zum, im Verhältnis zu, welche Spieler da eigentlich mitspielen und welche Spieler du schlagen musst, um ins Hauptfeld zu kommen. Ja. Das heißt, es macht schon einen Riesenunterschied.
Hast du einen Plan jetzt für das restliche Jahr? Spielst du noch was, um vielleicht diese magische Grenze noch zu erreichen, um dann im Hauptfeld zu sein bei den Australian Open? Oder konzentrierst du dich jetzt erstmal auf Training und dann Vorbereitung fürs neue Jahr?
Also wir haben jetzt zwei Wochen Training geplant auf Hardcourt und dann möchte ich aber noch mal zwei Turniere spielen. Einfach, weil ich mir selber noch mal die Chance geben möchte, das zu schaffen. Und ich glaube, ich würde es auch bereuen, wenn ich es nicht machen würde.
Hast du noch Punkte zu verteidigen aus dem Vorjahr?
Nee, ich habe keine Punkte zu verteidigen.
Okay, das würde sich ja anbieten dann.
Genau, das heißt, es sind wirklich wenige Punkte, die mir noch fehlen bis zu den Top 100, die ich auf jeden Fall, wenn ich gut Spiele erreichen kann. Und ich glaube, es würde mir trotzdem auch noch mal so einen Confidence-Boost geben, wenn ich es schaffen würde.
Von wie vielen Punkten sprechen wir da?
Also ich stand jetzt, sind es glaube ich so 35 Punkte, aber es werden glaube ich schon noch mehr. Also die Dichte wird noch mal ein bisschen enger, weil einfach noch ein paar Turniere sind. Also
weil die anderen auch spielen.
Und genau, weil es auch noch mal jetzt drei Turniere in Südamerika gibt und so weiter. Das heißt, da wird sich noch ein bisschen was ändern. Also ich rechne mal so mit so 50 Punkten, die ganz gut wären, wenn ich die noch kriegen könnte.
Und es wären Turniere auf Hardcourt?
Genau, ja.
Und du sagst Südamerika, wären das aber noch Sandplatzturniere?
Das wären noch Sandplatzturniere.
Hast du auch darüber nachgedacht, vielleicht dort zu spielen? Weil ich glaube, Sand, kann man ja sagen, ist wahrscheinlich dein stärkster Belag, oder? Von den Ergebnissen her.
Genau, ja. Aber die Deadline war schon um. Also gar keine Chance gehabt, okay, mich mehr dort anzumelden. Aber ich glaube auch nicht, dass ich das nochmal gemacht hätte, sondern also ich wollte mich bewusst mir die Chance geben, auf Hardcore noch zu trainieren und da nochmal ein paar Matches zu sammeln vor nächstem Jahr.
Damit einfach, du jetzt nicht so viel den Belag auch wechselst.
Genau, und weil ich einfach auf Hardcore mich auch nochmal verbessern möchte, ja. Beziehungsweise mich auch wohlfühlen möchte, wenn das Jahr dann startet. Deswegen haben wir eigentlich bewusst gesagt, okay, wir trainieren jetzt auf Hardcore, spielen nochmal zwei Turniere, schauen, wie es läuft. Und dann habe ich danach nochmal so 3 bis 4 Wochen bis zum Start im nächsten Jahr.
Das heißt, deine ganze Planung fürs nächste Jahr hängt dir dann auch jetzt von den 2 Turnieren ab, richtig? Also wenn du jetzt in die Top 100 kommst und wärst im Hauptfeld von Australian Open, dann würde sich wahrscheinlich vielleicht auch die Vorbereitungsturniere verändern. Du kannst wahrscheinlich später anreisen nach Australien. So stelle ich mir das zumindest vor. Also hängt die Planung schon auch ein bisschen davon ab.
Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich vor der Südamerika-Reise mir schon die Turniere angeschaut für nächstes Jahr und habe dann überlegt, okay, was könnte sinnvoll sein? Und dann habe ich mal jetzt nach der letzten Reise mir das Ganze nochmal angeschaut und gesagt, oh, okay, da sind jetzt einige andere Turniere, die mir jetzt zur Verfügung stehen.
Ah, das sieht man dann im System sozusagen, was dir zur Verfügung steht? Oder nee, einfach nur, aber du weißt, was du
aus Erfahrung, weil ich weiß, wo ungefähr die Cuts liegen für Major und Quali bei den großen Turnieren. Und zum Beispiel jetzt nächstes Jahr Indian Wells, Miami, die Tausender eben, da würde ich halt in dem Ranking in die Qualis reinkommen. Womit ich aber jetzt eigentlich vor der Turnierreise nicht geplant hatte.
Ja, okay.
Das heißt, da muss man sich einfach ein bisschen anpassen. Für Australien würde einfach noch ein Turnier dazukommen tatsächlich. Einfach, man hat ja eine Woche mehr einfach.
Ah ja, ja, klar.
Also ich würde nicht unbedingt später anreisen, aber ich habe, wie gesagt, einfach eine Woche mehr, mich vorzubereiten vor Ort, was ja auch nicht schlecht ist.
Okay, und hast du, weil du gerade von Indian Wells in Miami gesprochen hast, die sind ja im Februar, richtig?
März, genau, ja.
Das heißt, hast du in der Zeit von Januar bis März Punkte auch zu verteidigen? Oder weißt du, die sind wichtig, damit ich da drin bleibe?
Ich habe ein paar Punkte zu verteidigen, aber wo ich jetzt stehe, sind die Sprünge relativ groß, dass ich nicht viele Plätze nach hinten rutschen würde. Also es sind wenige Plätze, die ich jetzt dann verlieren würde, wo ich dann trotzdem auf jeden Fall in der Quali drin wäre bei den Turnieren.
Ja.
Glaube ich. Außer ich habe mich verrechnet.
Du sprichst gerade von, weil du das selber nachgerechnet hast, du hast den Turnierplan. Ist das alles, was du selber machst? Und du möchtest das selber eigentlich für dich komplett allein entscheiden? Oder hast du auch dann aus Familie oder deinen Trainer, der da, dass ihr euch zusammensetzt und sagt, wir planen das jetzt mal zusammen? Oder?
Wir planen das auf jeden Fall alles zusammen. Alles zusammen. Also da treffe ich keine Entscheidung alleine, da bin ich auch ganz schlecht drin.
Okay.
Aber ich rechne alles durch und ich schreibe dann immer Optionen auf. Ich brauche das einfach, um einen klaren Kopf zu haben.
Ja, ich glaube, wenn man sich auch damit beschäftigt, ist es halt auch wichtig, dass man halt weiß, welche Auswirkungen hat das, wenn es sehr gut läuft oder vielleicht auch sehr schlecht läuft.
Ja. Genau, aber es gibt auch Spielerinnen, die das gar nicht machen. Krass. Also die sich überhaupt nicht mit dem Ranking oder irgendwas befassen, weil es einfach denen gut tut. Aber mir tut es einfach gut, genau zu wissen, wo ich jetzt stehe, wie viele Punkte ich brauche. Ich weiß nicht, ich mag das einfach.
Die Entwicklung des Rankings hat ja gezeigt, dass das eine gute Strategie ist bisher.
Ja.
bei den ganzen Reisen kann ja sein, dass du in Brasilien erste Runde schon ausscheidest und dann überlegst du, okay, bleibe ich hier, trainiere ich hier weiter oder reise ich schon zum nächsten Turnier. Also man muss ja sehr, sehr spontan und flexibel entscheiden.
Ja.
Ist es etwas, was dir schon immer leicht gefallen ist und worauf du dich immer schon gut einlassen konntest oder muss man das auch lernen?
Das muss man auf jeden Fall lernen. Und ich glaube, die mich auch gut kennen, wissen, das ist gar nicht mein Ding. Also ich muss immer alles 3-mal überdenken, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Aber auch das haben wir tatsächlich als Ziel aufgeschrieben, dass ich lerne, Entscheidungen zu treffen, weil es auch meinem Tennis, glaube ich, gut tun würde. Aber ja, aus Erfahrung lernt man dann auch relativ schnell.
Man muss ja extrem locker sein, offen sein, weil man kann ja nie richtig planen.
Ja,
man muss jeden Tag kann
muss
ja passieren,
super spontan
dass,
sein.
Spontan sein. Ich glaube, da ist für viele Spieler einfach sehr schwer. Also für mich wäre das nichts.
Ja.
Also was das Reisen angeht. Mich stresst es schon, wenn ich weiß, ich habe eine feste Reise und dieser Reisetag nervt mich schon. Wenn ich jetzt wüsste, das ist alles spontan und dann musst du dann, es klappt ja immer irgendwas nicht. Also du hast wahrscheinlich so viele Geschichten zu erzählen von irgendwelchen Reisen, wo irgendwas schief ging, wo man einfach cool bleiben muss, ansonsten stresst man sich ja zu Tode.
Aber man muss es einfach locker nehmen. Genau. Also es ist auch leichter gesagt.
Aber man lernt das wahrscheinlich auch.
Ja, man lernt das auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch trotzdem, wie gesagt, man hat danach eine Geschichte zu erzählen. Also im Nachhinein ist es ja lustig.
Ja, macht man vielleicht drüber, ja. Wir haben uns, oder ich habe mir gestern deine Rankings, deinen Verlauf so mal angeguckt über die Jahre. Und der ist ja so immer stetig peu à peu bist du weiter nach oben gekommen. Mhm. Also man kann eigentlich sagen, du hast immer so eine Stufe gemacht und dann die nächste genommen. Und du bist jetzt keine Spielerin, die jetzt mit 16 plötzlich, ich habe das verglichen mit Shapovalov, eine Wildcard für einen Tausender bekommen hat und dann plötzlich im Halbfinale stand und dann auf einmal 30 der Welt und zack und durch die Decke und musste sich dann irgendwie da zurechtfinden, sondern immer Schritt für Schritt.
Ja, du hast mich mit Jan-Lennart Struff.
Genau, hast du gehört, sehr gut. Genau. Ja.
Ich habe mich vorbereitet.
Weil, super. Bei dem habe ich das auch immer so beobachtet. Ja, die hat Schritt für Schritt nach oben gearbeitet, immer weitergekommen. Siehst du das selbst auch so, dass du dann zurückblickst und guckst jetzt auf, keine Ahnung, Turniere zurück, von vor 2-3 Jahren und sagt, ja, diese Stufe habe ich schon genommen. Also ich weiß, ich bin da einfach jetzt schon drüber. Also wenn ich da mitspielen würde, die Kategorie habe ich im Griff und ich bin einfach ein paar Stufen weiter.
Mittlerweile glaube ich schon. Aber es ist schwierig zu sagen, finde ich immer, weil Tennis, also es ist so, alles so nah beieinander einfach. Also es kann jeden Tag was anderes passieren und auch wenn du morgens Match spielst oder abends Match spielst, es kann ganz anders ausgehen. Deswegen finde ich es immer ganz, ganz schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass ich in den letzten Jahren eine gute Entwicklung weiter nach oben gemacht habe. Ich habe immer eine Zeit gebraucht, um mich bei den neuen Kategorien sozusagen oder bei den höheren Kategorien reinzufinden. Aber auch das hat jetzt am Ende des Jahres gut geklappt, dass ich eben bei den WTA 125ern gut dominieren kann. Das war Anfang des Jahres, hatte ich dann so eine Blockade im Kopf, wo ich gesagt habe, oh, ich komme nicht über die zweite Runde hinaus, ich komme nicht ins Viertelfinale und jetzt die letzten 3 Wochen war ich Viertelfinale, dann Halbfinale und dann das Turnier gewonnen. Also es war schon, dass ich mich stetig gesteigert habe und es war auch ganz, ganz wichtig für meinen Kopf.
Also wir haben ja gerade schon gesagt, dein Ziel ist jetzt so die Top 100 zu knacken, aber hast du auch so Ziele für 2026, die du dir dann vielleicht setzt und sagst, okay, da möchte ich am Ende stehen? Machst du sowas mit deinem Trainer oder schaut ihr einfach das Bestmögliche rauszuholen?
Ich schaue einfach, dass ich, mein Trainer sagt immer, Entwicklung über Ergebnisse. Mhm. Und
guter Spruch.
Ja, ne? Aber natürlich ist das Ziel, so hoch wie möglich zu stehen am Ende des Jahres, aber auch verletzungsfrei bleiben gehört dazu. Und für mich ist es jetzt ganz, ganz wichtig, eben diese großen Turniere zu spielen, also eben diese Tausender, diese 500er, dass ich mich da mit den größeren Spielerinnen vergleichen kann, dass ich da eben diese Matches habe, um zu sehen, wo ich gegen solche Spielerinnen, was ich da noch zu verbessern habe, und dass ich mich da einfach in diesen Kategorien auch wohlfühle, dass ich auch da das Gefühl habe, ich passe da rein oder ich gehöre dazu und nicht denke, oh, ich habe es aber mit Glück dahin geschafft oder so, sondern ich möchte da einfach konstant mitspielen können. Also das ist so mal das Ziel, da eben diese große WTA-Turniere einfach oder die große WTA-Tour einfach mal ein Jahr durchzuspielen.
Mhm. Ich hab ein Interview gesehen von dem Vater von Ben Shelton, der ja unter anderem sein Trainer ist. Mhm. Und er hat gesagt, die haben das so aufgeteilt, dass es bei denen 3 Arten von Turnieren gibt. Mhm. Einmal Turniere, bei denen sein Sohn ein absoluter Favorit ist und einfach ganz locker spielen kann und höchstwahrscheinlich die Matches gewinnt und einfach ein bisschen ausprobieren kann und sich Selbstvertrauen zu holen. Dann Matches, die auf Augenhöhe sind, wo es 50-50 einfach ist. Und Matches oder Turniere, wo die einfach wissen, okay, die sind zu gut, ich krieg voll dann auf die Mütze, aber da lerne ich. Ja. Dabei kann ich herausfinden, was mir vielleicht fehlt. Merkst du das auch, wenn du dann bei einem großen Turnier gegen eine kommst, ich weiß nicht, was vielleicht jetzt so der größte Name ist, gegen den du gespielt hast, dass du dann auch direkt danach spürst, so, okay, da und da fehlt es mir noch?
Ja, also ich habe ich weiß gar nicht, wann das war. Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren gegen, ich glaube, vor 2 Jahren war das, 2023, gegen Pegula gespielt. Mhm. Ersten Satz 6-0 voll auf die Mütze bekommen. Und dann im zweiten Satz aber mich gut reingekämpft und 7-5 verloren. Also es war auf jeden Fall ein Kampf im zweiten Satz. Und danach bin ich rausgekommen und habe gesagt, geil, ich bin doch gar nicht so weit weg. Und stand damals auch 3 oder so in der Welt. Das heißt, es war auch eine mega gute Erfahrung für mich, aber ich glaube eben diese Mischung von den Matches, die du jetzt eben erzählt hast, ist auch sehr, sehr wichtig für die Weiterentwicklung. Also, dass man da so einen guten Mix hat von allem, dass man überall so ein bisschen was dazulernen kann und wie gesagt auch was ausprobieren kann. Aber da müssen wir auch nächstes Jahr schauen, wie und ob wir da einen Rhythmus finden, wir das irgendwie vereinbaren können.
So einfach ist es ja nicht. Wenn man irgendwo in ein Turnier reinkommt, in groß, nimmt man es wahrscheinlich mit.
Genau, muss man auch natürlich immer abwägen, okay, wenn ich da jetzt in die Quali reinkomme, spiele ich das Große oder spiele ich das Kleinere, wo ich eher vorne gesetzt bin und vielleicht die ersten 2 Runden relativ locker sind. Also da muss man halt immer abwägen, was man auch zu der Zeit gerade braucht. Brauche ich Matches, brauche ich die Erfahrung gegen größere Spielerinnen. Ich glaube, da werden wir auch nächstes Jahr noch einiges dazu lernen.
Ja. Hängt das auch manchmal davon ab, von Turnieren oder bei Turnieren, dass du weißt, okay, du musst da jetzt keine Punkte mehr einbringen. Kannst du, verstehst du, was ich meine? Mhm. Wie viele Turniere kann man einbringen oder muss man einbringen?
18.
18. Bist du da schon so drüber, dass du so viele Turniere hast, dass du sagst, okay, ich habe meine 18 Turniere, ich kann jetzt nochmal ein kleineres spielen und kann ausprobieren? Oder ist es eher so, dass du sagst, okay, ich versuche immer noch mal eins höher zu gehen, um noch mehr Punkte zu sammeln?
Naja, auch wenn du 18 Turniere spielst, heißt ja nicht, dass du 18 Ergebnisse direkt hast.
Ah, okay.
Also ich habe dieses Jahr, glaube ich, 31 Turniere gespielt, was schon richtig viel ist, auf jeden Fall. Mhm. Aber es waren auch natürlich einige Turniere dabei, wo ich eben nicht gepunktet habe.
Ja, okay.
Das heißt, wenn du nur 18 bis 20 Turniere spielst, dann kommst du eigentlich nicht wirklich hin, außer du hast bei jedem Turnier gepunktet, so wie Senna oder Alcaraz das tun.
Ja, genau. Turniere spielt und trotzdem Top 5 ist.
Genau, aber ja, so sieht die Realität leider nicht für uns alle aus.
Vielleicht eine witzige Sache noch. Ja. Bei mir läuft ja auch zu Hause den ganzen Tag Tennis. Und
wie viel Zeit hast du eigentlich? Das ist ja Wahnsinn.
Zu viel Zeit einfach. Ja. Und da gibt es da manchmal so einen Zusammenschnitt von so Highlight-Ballwechseln. Mhm. Und da bist du auch immer drin.
Was?
Ja, das war ein Hallenmatch gegen, ich glaube, eine Französin.
Burel, Clara Burel.
Da war so der Matchball. Genau, der Matchball in Linz. Der ist da immer drin. Den hat sie gewonnen. Das war so ganz verrückter Matchball.
Echt?
Ja, der ist immer drin, der
Matchball. Ich wollte gerade sagen, wenn es ein Matchball war, dann kann es nicht bei mir gewesen sein.
Erinnerst du dich an den Ballwechsel?
Nee.
Okay, wenn ich den das nächste Mal sehe, dann versuche ich ganz schnell mein Handy abzufilmen und dann schicke ich dir das.
Okay.
Aber der ist immer drin.
Schick ihn auch mal so. Sind ja, wir haben auch noch ein paar andere Leute gefragt oder gesagt, hier, du kommst und nicht unbedingt Tennisspieler, habt ihr mal eine Frage an dich? Und da hat sich eigentlich jetzt so ein bisschen so eine Kategorie rauskristallisiert. Die haben wir mal genannt, so der Mensch hinter der WTA-Spielerin. Sinja, was machst du denn eigentlich so, wenn du mal nicht auf dem Platz stehst in seiner Freizeit? Strickst du, keine Ahnung.
Reformer Pilates.
Ja, fährst du Autorennen oder was machst du so in deiner Freizeit, wenn du mal kein Tennis spielst? Was machst du so?
Ich rechne aus, wie viele Punkte ich noch brauche.
Genau, zu Hause.
Mathematikerin,
genau. So viel Freizeit habe ich tatsächlich gar nicht. Ja. Also ich meine, es gehört ja auch viel Vorbereitung und so weiter dazu. Was ich tatsächlich ganz gerne mache, ist backen zu Hause. Aber da habe ich jetzt auch so lange nichts mehr gemacht, weil ich einfach so lange nicht mehr zu Hause war. Mhm. Ja, wir spielen ansonsten ganz gerne mal Spiele. Kniffel spiele ich ganz gerne unterwegs auf der Tour. Ich schaue Serien, so wie jeder. Ich lese gerne Liebesromane mit Happy End, auf jeden Fall.
Okay.
Muss immer gut enden, die
keine
Geschichte.
Horror-Stories,
genau, keine Horror-Stories auf jeden Fall.
Also im Großen sagen, man hat auch gar nicht die Zeit, jetzt nochmal anderweitig große Hobbys zu haben, die jetzt nochmal viel Zeit kosten würden, ne?
Nee, es ist schwierig. Vor allem, ich habe jetzt dann zum Beispiel mal Padel-Tennis gespielt letztens. Aber es ist ja dann trotzdem auch wieder sehr, sehr ähnlich zum Tennis und trotzdem wieder was Sportliches. Das
ist wieder eine Belastung irgendwo, ne?
Ja, genau. Mhm. Also es ist auch nicht so einfach, da was zu finden, wo ich mich dann auch wirklich entspannen kann und
so
weiter.
Verstehe ich, ja. Wie wichtig ist dir Familie und die Unterstützung jetzt aus Österreich? Du bist ja Österreicherin, aber lebst jetzt schon, ich würde sagen, den Großteil deines Lebens in Deutschland. Aber wie wichtig ist dir so die Familie, die Unterstützung aus Österreich? Von Leuten, Freunden.
Sehr, sehr wichtig. Also ich bin auch sehr, sehr gerne in Österreich und in Wien. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl und bin da auch wirklich sehr, sehr gerne und habe auch da, wie gesagt, als ich da zwischen Trainern stand dieses Jahr im Juli, August, war ich dann auch ein paar Tage in Österreich oder eigentlich viele Tage in Österreich und habe dort trainiert und habe da eine super Unterstützung bekommen, was super wichtig war für mich, weil sonst wüsste ich gar nicht, was ich da gemacht hätte. Und Familie steht immer hinter mir, das ist auch super wichtig und auch einfach diesen Rückhalt zu haben, okay, auch wenn es nicht läuft, alle sind super stolz auf mich und glauben auch an mich, selbst wenn ich es nicht tue, das ist immer ganz schön zu wissen.
Ja, hört sich gut an. Thema Social Media. Mhm. Ich glaube, du hast ja auch mal so Hasskommentare mal, gab ja auch mal einen Zeitungsartikel drüber, meine ich. Ne? Wie sehr nimmt das Raum ein? Kannst du das ignorieren?
Es kommt immer drauf an, nach dem Match, wie gut gelaunt ich bin. Also wenn ich gewinne und kriege irgendwelche Hassnachrichten, dann kann ich natürlich drüber lachen. Mhm. Und wenn ich dann aber irgendwie 6-4 im dritten verliere, dann
triggert schon.
Ja, dann tut das schon nochmal weh, wenn man das liest. Aber ich blockiere die meisten Leute, die dann solche Nachrichten schreiben. Ja. Aber es kommen immer wieder Kommentare unter meinen Beiträgen und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr nervig, diese Nachrichten zu lesen oder halt immer wieder zu löschen oder zu blockieren. Und ich verstehe es auch einfach nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin keine Maschine, leider.
Ja, es ist unverständlich, klar. Manchmal frage ich mich, was da für Leute hinten dran sitzen. Aber
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es spurlos an jemanden vorbeigeht. Ja. Auch wenn jemand sagt, mich interessiert das nicht, ich nehme das nicht wahr. Mhm. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Also ja, es tut natürlich schon weh, aber andererseits, ich denke mir immer so, ja, die können hinterm Bildschirm eigentlich schreiben, was sie wollen, weil sie sollen es erstmal besser machen. So.
Richtig, ja.
Also
das sind ja meistens die, die mit Chips auf der Couch sitzen und sagen, genau, so, warum spielst du so scheiße?
Genau.
Ja, dann haben noch nie einen Ball hochgeworfen.
Genau.
Ja. Aber Social Media, um bei Social Media zu bleiben, nutzt du das für dich, dass du beispielsweise sagst, ja, ich mache gerne irgendwie Social Media Content, einfach damit meine Freunde, Familie, vielleicht auch meine Fans was von an meinem Leben teilhaben, oder sagst du, oh, das kostet mir zu viel Nerven, auch weil ich da vielleicht auch mal diese negative Rückmeldung habe oder weil es auch mal zu viel Zeit kostet?
Also ich mache schon gerne Social Media, aber es gibt Wochen, wo ich mehr poste und Wochen, wo ich weniger poste. Es kostet natürlich schon Zeit, und ich will auch nicht zu viel Zeit auf Social Media verbringen, einfach weil es ja dann doch auch irgendwo wieder Druck ist und einen belastet, und eben wegen den ganzen Hassnachrichten. Es ist halt auch nicht so schön, da ständig irgendwas zu posten. Aber mir macht es grundsätzlich schon Spaß und ich kriege auch viele positive Nachrichten und positive Rückmeldungen. Ja. Das ist ja dann auch mal ganz schön. Auch jetzt gerade nach dem Sieg habe ich super viele Nachrichten bekommen und super viele neue Follower, die eben interessiert an mir sind und so. Ja. Und das ist natürlich dann auch schön zu sehen.
Mhm. Ja.
Ist es vielleicht auch perspektivisch nochmal eine weitere Möglichkeit, auch Geld zu verdienen? Weil das kann ja schnell gehen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Eva List, die ja auch da ein Jahr hingelegt hat mit vielen Überraschungen und die, glaube ich, ihr bestes Ranking hat mit 40 und unglaublich viele Follower in der Zeit auch gemacht. Ja. Die macht viel Content. Und natürlich ist auch eine Möglichkeit für sie halt einfach Geld zu verdienen. Ist das auch etwas, was perspektivisch, was du sagen würdest, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, würde ich auch machen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin dann schon eher jemand, der sich aufs Tennis konzentriert. Aber wer weiß, vielleicht finde ich dann auch Gefallen dran und habe Spaß dran und entwickle mich da auch weiter in dem Thema. Aber jetzt bin ich noch nicht so im Social-Media-Game drin, muss ich ehrlich sagen, dass ich da sage, dass ich da Woche für Woche was poste.
Jetzt ein kompletter Themenswitch. Wir haben eine Frage bekommen, was machst du zum Abschalten? Also vielleicht einerseits, wenn du mal Freizeit hast oder beziehungsweise auch, du hast vorhin erzählt, in der Südamerika-Tour spät auf dem Platz, konntest nicht abschalten, richtig. Mhm. Hast du da was, wo du sagst, da komme ich zur Ruhe? Bei der Aktivität, ich lese, keine Ahnung, ich scrolle bei Instagram rum oder so?
Nee, es ist dann schon eher das Lesen, wo ich dann ein bisschen zur Ruhe komme und ein bisschen
müde. Die Liebesroman mit Happy End.
Ja, genau.
Gut zu wissen. Genau, soll ich mir die auch mal holen? Du auch, du vor allem.
Ja einfach so ein bisschen in eine andere Welt eintauchen, wo einfach alles
Schönes.
Einfach alles Schönes, genau. Alles läuft.
Ja. Finde ich eine sehr gute Frage, weil das kennt, glaube ich, jeder von uns. Die ganzen Couch-Potatoes, wenn sie auf der Couch sitzen und sich denken, gehe ich heute noch ins Fitnessstudio? Nee, kein Bock. Was motiviert dich an Tagen, an denen es mal nicht so läuft? Oder wo du mal vielleicht unmotiviert bist?
Also solche Tage gibt es natürlich.
Ja.
Es ist auf jeden Fall auch ganz normal. Aber ich habe immer das große Ziel vor Augen. Und die großen Turniere zu spielen, das ist einfach mega gut. Also es ist einfach richtig schön, da mitzuspielen und dieses Leben zu führen zu können. Und das ist ja auch ein Privileg. Und das versuche ich mir immer vor Augen zu haben, dass ich da eben ein Ziel habe und dafür auch natürlich hart arbeiten muss, um das zu erreichen. Das ist kein Selbstläufer.
Ja.
Aber es ist natürlich auch nicht immer leichter, sich motiviert zu halten. Aber gerade solche Siege, die ich dieses Jahr hatte mit diesen 5 Titeln eben, die motivieren dann natürlich auch nochmal.
Ja. Bevor wir jetzt zur letzten Kategorie kommen, du hast was vorbereitet, Joel, habe ich noch eine Frage, und zwar hat ja auch...
Ich habe auch noch ein, zwei Fragen, deswegen perfekt, immer mach du erst.
Okay, das ist mir gerade eingefallen, hat ja noch eine andere Österreicherin so ein bisschen Schlagzeilen gemacht, weil sie gute Ergebnisse gemacht hat. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Lilly Tagger, ist das richtig? Jünger als du, trainiert ihr zusammen, habt ihr Kontakt?
Ich habe keinen Kontakt zu ihr. Ich habe dieses Jahr 2-mal gegen sie gespielt,
ja.
Tatsächlich. Aber habe sie da auch das erste Mal gesehen. Ja. Wo wir das erste Mal gegeneinander gespielt haben. Haben dann einmal, glaube ich, beim Turnier zusammen trainiert. Aber eine super talentierte Spielerin auf jeden Fall. Hat ein unfassbares Umfeld. Also die trainiert ja in Italien.
Ah, okay.
Bei Francesca Schiavone. Und hat ja auch, glaube ich, den Manager von Sinner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Mhm. Also hat da wirklich ein sehr, sehr professionelles Umfeld. Ja. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, einfach da, um am Boden zu bleiben. Ich meine, die hat jetzt so viel Aufmerksamkeit auch bekommen.
Ja.
Eben durch ihren French Open Junior Titel und jetzt letzte Woche hat sie auch sehr, sehr gut gespielt beim WTA-Turnier.
Richtig, ja.
Genau, also sie ist auf jeden Fall super talentiert und
hat eine wunderschöne Technik, muss man mal sagen.
Ja, einhändige Rückhand, wunderschön. Sehr, sehr schön. Aber wir Österreicherinnen, wir sind auf jeden Fall da und das ist eigentlich auch ganz cool zu sehen.
Ihr seid auf dem Vormarsch jetzt.
Genau, ja, und wir können uns gegenseitig hochpushen. Und das
ist wichtig.
Ja, das ist super wichtig. Und ist auch schön
viele Jungs, die gerade ganz gut spielen.
Ja, das stimmt.
Misolic, dann, wie heißt der andere?
Rodionov, Neumeier.
Ja, genau, ja.
Ja.
Du hast gerade gesagt, an Tagen, an denen du mal nicht so motiviert bist, was ja ganz normal ist. Und ich glaube, das unterscheidet ja auch dann die, die es dann packen, zu denen, die es dann nicht packen, dass du das Ziel vor Augen hast und dann trotzdem hart arbeitest. Man spricht immer von Talenten, die eben nicht hart arbeiten. Gibt's die noch in deiner Spielkategorie oder sind die mittlerweile alle aussortiert? Also sind dann wirklich nur noch die um dich herum, du siehst einfach, okay, alle sind super professionell, alle arbeiten hart. Oder gibt's da so ein paar, wo du sagst so, ah, das ist eine Faule, so ungefähr. Du musst natürlich keine Namen nennen. Also gibt es da so ein paar, wo man sieht, so, ah, die kriegen es nicht so ganz auf die Kette. Oder sind da wirklich jetzt nur noch die dabei in dieser Kategorie, wo man sagt, okay, die sind halt echt alle so professionell und so top?
Ich glaube, es gibt schon ein paar Ausnahmen, aber der Großteil ist schon sehr, sehr professionell. Aber es hat ja auch jeder einen anderen Blickwinkel oder ein anderes, eine andere Auffassung von professionell sein. Es ist ja für jeden was anderes. Also nur weil ich so und so viele Stunden am Tag trainiere und das für mich professionell ist, heißt es ja nicht, dass es für jemand anderen genauso ist, sondern der braucht vielleicht einfach weniger Stunden, ist aber eigentlich dann genauso professionell, aber es sieht vielleicht nicht so professionell aus für jemanden, der jetzt von außen drauf schaut, weißt du? Also es ist, ich glaube aber schon, dass harte Arbeit sehr, sehr wichtig ist, um sich da oben zu etablieren und da auch zu stehen.
Wenn wir jetzt mit Senja sprechen, es erinnert ja auch so ein bisschen an das Gespräch, was wir zum Beispiel mit Benny Hassan hatten oder mit Yannick Maden, also mit allen Profis, mit denen wir gesprochen haben, die haben ja einfach schon so das richtige Mindset, dass sie sagen, die wollen besser werden, die lernen nie aus und arbeiten einfach hart an sich. Die sind natürlich aber auch nochmal 10 Jahre älter als du. Du bist ja aus einer jungen Generation, also gehörst ja jetzt zu den Jüngeren auf der Tour. Und gerade hier in Deutschland ist ja auch, was den Nachwuchs angeht, ist ja relativ dünn. Und da gab es ja auch von den Bundestrainern oder Bundestrainerinnen auch schon Kritik sozusagen an den jungen Spielern. Das heißt, die haben nicht mehr so einen Biss wie die Generation davor, wie Petkovic, Kerber und so weiter. Wie siehst du das? Also man sagt immer, früher war alles besser. Du bist aber ja eine Spielerin, die es ja gepackt hat. Siehst du das aber auch so in deiner Generation, dass es da viele gibt, die vielleicht einfach zu früh aufgeben, nicht so hart arbeiten, sich schnell ablenken lassen? Oder hast du da vielleicht, weil du aus der Generation kommst, da einen anderen Blick drauf?
Ich glaube, die Welt verändert sich einfach extrem und es ist schwierig zu sagen, weil sich das Tennis natürlich auch unglaublich weiterentwickelt hat und natürlich auch unglaublich viel körperlicher geworden ist. Und für manche ist es dann einfach relativ früh schon einfach zu viel, machen sich auch zu viel Druck. Und ich kann das auch verstehen, dass man dann relativ früh dann sagt, okay, nee, ich pack das dann nicht. Aber ich finde nicht, dass das unbedingt Schwäche heißen muss, sondern es kann ja auch eine Form von Stärke sein, okay, realistisch sein, das ist vielleicht auch einfach nichts für mich oder ich schaffe das auch einfach nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war. Also.
Ja, gut, ich glaube, so vor 20 Jahren war es so, da konnte man noch, bis man 17, 18 war, noch relativ relaxed, sage ich mal, trainieren und spielen und dann gesagt, ach, ich probiere jetzt mal Profi zu werden und hat es dann mal ausprobiert. Und heute ist ja so, man fängt ja schon so früh an, muss ja schon so früh professionell werden und dann ist es vielleicht für manche einfach schon in jungen Jahren einfach zu viel.
Ja, man gibt ja auch super viel dafür auf. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen, wie wenig Freizeit ich habe und wie viel Opfer ich eigentlich bringe und alles dem Tennisleben unterstelle. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ich verstehe dann schon, dass manche sagen, nee, es ist nichts für mich, es ist nicht meine Welt.
Gerade gesagt hast auch, Dominik Thiem hat, glaube ich, gerade auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, also abgesehen davon ist es ja auch finanziell einfach unfassbar teuer.
Absolut.
Mit 14, 15 meint er, war er schon auf der Welt unterwegs und es hat ihm das Jahr, glaube ich, 100.000 Euro jedes Jahr gekostet. Mhm. Das musst du ja auch erstmal stemmen können und als Teenager kriegst du das ja auch mit, was es kostet.
Ja.
Bist ja nicht ganz blöd. Das ist ja auch ein Monsterdruck, ja, den man da hat.
Ja, auf jeden Fall.
Bevor wir hier aufgenommen haben, hast du ja auch erzählt, dass du, können wir auch ganz kurz aufs Thema Schläger bespannen. Mhm. Du bespannst deine Schläge, wenn du hier bist selbst.
Mhm.
Ja. Machst du das,
hast du noch Kapazität übrigens?
Nein.
Machst du das, weil dir das einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn du den Schläger selbst bespannst? Oder ist es einfach auch, um Geld zu sparen?
Och, ich habe mir das irgendwann angeeignet und ich finde, ich mache das nicht so schlecht.
Ja.
Deswegen mache ich es eigentlich ganz gerne. Und ich schalte auch da eigentlich ganz gut dabei ab. Also,
okay.
Ich finde es eigentlich ganz cool.
Das ist wie die Pest. Ich bin echt zu geizig, ja. Ich bin zu geizig, um es jemanden anderen machen zu lassen.
Aber dann machst du eine Serie nebendran an, schaust ein bisschen und dann ist es ganz entspannt.
Ich höre Musik immer dabei oder Podcast.
Ja. Das heißt, du gehst dann mit deinen frisch bestandenen Schlägern zum Turnier, spielst dort und dann lässt du sie aber dann vor Ort bespannen.
Ja,
logischerweise.
Weil die verlieren ja auch an Spannung, wenn du
weiter
wegfliegst und so weiter. Also da muss ich dann schon auf jeden Fall immer die.
Ja, nee, ich finde das ja sehr gut. Und ich habe auch immer allen jungen Spielern immer gesagt, und den Eltern vor allem immer, lasst die Kinder ihre Schläger selbst bespannen, damit die mal lernen, was es bedeutet, Schläger zu bespannen. Mhm. Weil ich sehe dann immer ganz oft junge, gute Spieler, die dann mit 10, 11 Jahren schon behandelt werden wie ein Vollprofi, der es schon sozusagen gepackt hat und der sagen kann, okay, ich kann jetzt meine Schläger abgeben, weil ich kann meine Zeit für andere Sachen investieren. Da sage ich immer, lass die mal ihre Schläger selbst bespannen. Ist super wichtig, dass ein Spieler es lernt, was es bedeutet, Schläger zu bespannen, wie wichtig es ist, ein Material vorzubereiten und nicht einfach auf der Couch auf PlayStation zockt und die Mama bespannt Schläger oder werden in ein Geschäft gebracht.
Mhm.
Siehst du das auch so, dass es einfach wichtig ist oder viele Sachen wichtig sind bei jungen Spielern, dass die nicht zu früh, sage ich mal, abheben oder einfach verstehen, was da alles dahinter steckt?
Ja, auf jeden Fall. Diese gewisse Selbstständigkeit gehört auf jeden Fall dazu, dass man da wirklich auch es wertschätzt, sein Material und so weiter. Gehört ja nicht nur das Tennisspielen auf dem Platz dazu, es gehört ja auch alles, die Vorbereitung, Nachbereitung, alles dazu und ist schon wichtig.
Ja, scheiße.
Ich bin jetzt bisschen,
ich muss auch mal weiter bespannen.
Ja. Ich jetzt,
ist wichtig.
Ich bin jetzt langsam ein bisschen nervös, weil du hast halt irgendwo von dem Quiz gesprochen, das ich jetzt mit der Sinja noch machen muss.
Oh ja, ich habe mir was überlegt.
Okay.
Und zwar, viele von euch werden wahrscheinlich noch TV Total kennen, also das frühere TV Total mit Stefan Raab, blamieren oder kassieren.
Ja.
Und so ähnlich habe ich mir auch ein Quiz überlegt. Das heißt, wir regeln den folgendermaßen aus. Ich stelle eine Frage rund ums Thema Tennis. Oder ich stelle euch Fragen, es sind insgesamt 10 Stück.
Okay.
Und ihr könnt einfach die Antwort reinrufen. So, wenn ihr richtig antwortet, bekommt ihr einen Punkt.
Okay.
Wenn ihr aber falsch antwortet, bekommt ihr Minuspunkt. Das heißt, einfach nur reinrufen.
Nicht
und
antworten.
Ich weiß einfach nichts sagen. Wir schweigen jetzt hier einfach.
Wenn ihr beide schweigt, bekommt keiner einen Punkt. Dann gehe ich zur nächsten Frage.
Okay, okay, okay.
Okay, ich kann euch natürlich versuchen, mal einen Tipp zu geben, dass ihr drauf kommt. Aber wenn ihr einfach nicht drauf kommt, gibt es keinen Punkt.
Okay.
Sind die Regeln klar?
Sind klar.
Okay. Wollt ihr irgendeinen Einsatz spielen oder so? Oder?
Nee, lieber nicht.
Machen das nachher
aus. Ja, okay, alles klar.
Je nachdem, wer gewinnt.
Okay. Welcher männliche Spieler gewann das allererste Grand Slam-Turnier nach der Corona-Pause 2020?
Dominic Thiem.
Korrekt.
Stimmt. US Open.
US Open.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, welches waren das erste. Mir
ist nämlich ausgefallen.
Stimmt, ja.
Erinnerst du dich noch gegen wen?
Ja, gegen Zverev.
Richtig.
Ja. Genau. Oh, zweiter Punkt jetzt direkt?
Nee.
Ja.
Okay. Zweite Frage. Welcher Spieler hat in seiner Karriere die meisten Tiebreaks gewonnen?
Ja, no chance. Können wir jetzt raten?
Ich Wenn ihr nicht drauf kommt, okay.
Ja, riskier mal.
Ich sag Ivo Karlovic.
Nein, aber es geht in die richtige Richtung.
Keine Ahnung, ich riskiere nichts. Kann ich Minuspunkte sammeln?
Wenn du falsch sagst, kriegst du Minuspunkt.
Auch wenn ich bei Null gerade bin?
Nein, dann nicht.
Nee, ich habe keine Ahnung.
Okay, es ist John Isner.
Ah, diese Aufschlagtiere.
Mit 500.
Ich bin immer 7-6, 7-6.
Mit 502.
Jetzt wieder 0-0 oder was?
Ja, klar.
Verdammt.
Dritte Frage. Müsst ihr schnell sein. Welche Tennisspielerin gewann 2024 die French Open?
Iga.
Sehr gut.
Ich konnte gar nicht so schnell nachdenken.
Tja.
Das war schnell.
Iga Swiatek, richtig. Wieder eine Frage, glaube ich, die man schnell beantworten kann. Wie viele Grand Slam-Titel hat Novak Djokovic bei den Australian Open gewonnen?
Neun.
Ist das falsch oder richtig?
Es ist falsch.
Was?
Ich hätte gesagt 8.
Auch falsch. Es sind 10.
10?
Ja,
ich wollte 10.
Das heißt, Sinja verliert auch wieder ihren Punkt. Sie sind beide bei 0.
Okay.
Welche Tennisspielerin war im Jahr 2024 die jüngste Spielerin in den Top 10? In den Top 10.
Coco Gauff.
Nein.
Nee.
2024?
Ja. Ah, ja, okay, ich weiß.
Anisimova war.
Nee. Willst du nochmal versuchen?
Andreeva.
Richtig.
Ja.
Dann kriegst du einen halben Punkt.
Okay. Ja, weil die hat doch Halbfinale gespielt in Paris.
Wie alt ist die denn?
Ich weiß nicht genau, okay.
Wie alt. Ja, gut, ich glaube, die ist 2000. Ja. Oh, weiß ich gar nicht.
Okay, wir bleiben bei den Jungen. Welcher Spieler ist aktuell der jüngste ATP-Top-50-Spieler?
Fonseca.
Richtig.
Ja, die Brasilianer sind übrigens begeistert von dem. Das hat man mitbekommen. Ist total, ne? Ja.
Okay, das sind jetzt für die, die in der Regelkunde gut aufgepasst haben. Ach, wie hoch ist das Netz in der Mitte des Tennisplatzes? In Zentimetern?
91,4.
Ja.
Kriegt ihr beide einen Punkt.
Oh, das war gut, oder?
Das war sehr gut. Wirklich, ich hätte es nicht gewusst.
Nicht?
Nein.
Das war, ich habe ja an der Uni auch Tennis, das war immer eine Prüfungsfrage. Deswegen konnte ich das so schnell raus.
Und du weißt, weil du immer kontrollierst nochmal vor Match, oder?
Genau.
Der mich auch bekommt.
Da komme ich mit dem Maßstab.
Okay, Frage Nummer 8. Welche Stadt ist Gastgeber der ATP-Finals dieses Jahr?
Turin.
Korrekt.
Warst aber sehr schnell. Immer nur Männerfragen.
Nee, jetzt kommt wieder eine Frauenfrage. Ah.
Immer gewechselt, gell?
Ja, es ist ausgeglichen, ja. Okay. Damit ich hier auf gar keinen Fall angreifbar bin. Jetzt nehme ich wieder eine Frauenfrage aus der WTA. Welche Spielerin besiegte Serena Williams in ihrem allerletzten Einzelmatch bei den US Open 2022?
Boah, das weiß ich.
Ich weiß es nicht. Also ihr letzter Sieg bei News Open 2022.
Nee, das letzte Match,
was sie Welche Spielerin besiegte Serena Williams?
Ja.
Ach so.
Ja. Also, das war niemand total Bekanntes.
Ich gebe euch einen Tipp.
Ja.
Australierin.
Warum hast du noch einen Tipp?
Sie war mal mit einem anderen bekannten Tennisspieler zusammen.
Ah, die Tomljanovic.
Ja. Ist sie Australier?
Ja.
Ja, ist doch richtig. Ja, Tomljanovic, korrekt.
Ja, gut. Ja, ich ist nicht drauf gekommen. Ja.
Okay, letzte Frage. Es steht aktuell 3-2,5 für Nico.
Geil.
Toll.
Das kann man, das kann man auch wissen. Welcher Spieler hält den Rekord für das längste Match der Tennisgeschichte?
John Isner.
Nein, doch. John Isner.
Ja, richtig.
Ja. Korrekt. Ja, das war zu schnell.
Ja.
Okay.
Ich habe, als du gesagt hast, welcher Spieler hält den Rekord, habe ich ein bisschen drauf gehofft, dass du so fragst, wer den schnellsten Aufschlag oder so hat.
Ja, okay.
Okay.
Merke ich mir die Frage. Fürs nächste Mal schreibe ich mir direkt auf.
Wenn das nächste Mal kommt.
Genau. Nico, dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, wichtiger Erfolg diese Woche für mich.
Ich habe dich nur gewinnen lassen.
Danke. Ich würde vorschlagen, Sinja, wir lösen die Dings ein. Wir spielen nochmal Tennis, nach vorne kommen im Kleinfeld.
Okay.
Und dann.
Hast du keine Chance.
Genau. Also, das werden wir dann sehen. Beim nächsten Podcast, bei dem du kommst, du kamst jetzt hierher, erster Podcast, 200, jetzt 100. Und jetzt ist dann beim nächsten Mal eigentlich, wenn das jetzt so die Theorie weitergeht, dann Top 100.
Ja, klingt gut.
Erstmal vielen Dank, dass du hier
vielen Dank.
Die Zeit genommen hast.
Sehr viel Spaß gemacht.
Das war wirklich super interessant und spannend. Und wir wünschen dir für die nächste Zeit und für das kommende Jahr alles Gute.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.